Die Epistel für den 10. Sonntag nach Trinitatis, dem Israelsonntag, dem Gedenktag der Zerstörung Jerusalems, hören wir im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom im 9. Kapitel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Halleluja, 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 Halleluja. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Halleluja, 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 Halleluja. Von dem Lied 258 singen wir die Verse 1 bis 3 und 8 bis 9. 258, 1 bis 3 und 8 bis 9. Hört auf das Heilige Evangelium aufgezeichnet bei St. Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus nahe hinzukam und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus sein, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten, und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn alles Volk hing ihm an und hörte ihn. Gelobt seist du, Herr Jesus.
Gelobt sei dir, O Christe.
Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erden, all das, das sichtbar und unsichtbar ist, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, der vom Vater geboren ist, vor aller Zeit und Welt, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrhaftigen Gott von wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel gekommen ist und leibhaft geworden durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und Mensch geworden, auch für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gelitten und begraben und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und ist aufgefahren gen Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen mit Herrlichkeit zu richten die Lebendigen und die Toten, dessen Reich kein Ende haben wird. Und an den Herrn, den Heiligen Geist, der da lebendig macht, der von dem Vater und dem Sohne ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und zugleich geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat, und die eine heilige, christliche, apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden und warte auf die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Amen. Kinder, die in den Kindergottesdienst gehen möchten, können jetzt gerne nach vorne kommen.
allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
An die Römer im 11. Kapitel. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht.
Sie wurden ausgebrochen und ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er auch dich nicht verschonen. Darum sieh die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum. Lasst uns beten. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, hab Dank für dein heiliges Wort. Wir bitten dich, sende den Heiligen Geist zum Reden und Hören durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, Ansichten über einen Ölbaum. So könnte man wohl das Bild überschreiben, das uns der Apostel Paulus hier vor Augen malt. Damit wir allerdings dieses Bild richtig verstehen können, brauchen wir zunächst einmal ein bisschen gärtnerische Kenntnisse, um zu wissen, was heißt eigentlich einpfropfen. Zum Vermehren oder zum Erhalt einer Sorte lassen sich beispielsweise Ölbäume pfropfen. Das Pfropfen ist die natürliche Korrektur einer Sorte und kann ganz bei verschiedenen Obstbäumen angewandt werden, aber auch bei einem Ölbaum. Das haben wir ja gerade eben von Paulus gehört. Krankheitsanfälligkeit, mangelnde Fruchtqualität oder ungenügende Reifezeit sind Gründe, warum man pfropft. Allerdings funktioniert das nur bei artverwandten Obstbäumen, wie zum Beispiel Birne oder Quitte. Oder wir haben Herrn Paulus noch im Ohr, der von einem wilden Ölbaum spricht und dann von einem gezüchteten Ölbaum. Eine Methode ist das Pfropfen hinter der Rinde. Dabei wird ein geeigneter Zweig, in dem ein ab- und eingeschnittener Ast gesteckt. Hierbei wird zuerst die Krone auf längere Aststümmel zurückgeschnitten. Allerdings werden nicht alle Äste auf Stümmel zurückgeschnitten. Im unteren Bereich bleiben die Äste erhalten und stellen die Assimilation für den sonst recht kahlen Baum sicher. An den Aststummeln, die als Unterlage dienen, wird in einem Längsschnitt die Rinde dann geöffnet. Das mit dem Korpulationsschnitt versehene Pfropfreis wird hinter die geöffnete Rinde reingeschoben. Anschließend wird die Pfropfstelle straff mit einem Bast verbunden und mit einem Veredelungswachs verstrichen. Dieses Verfahren wird bis heute angewandt und kennt natürlich auch der Apostel Paulus. Er hat ja davon geschrieben. Also zurück zum Bild, Ansichten über einen Ölbaum. Wir wissen ja jetzt alle, was Pfropfen bedeutet. Der Ölbaum, das ist Israel. Bei Jeremia, da lesen wir, der Herr nannte dich einen grünen, schönen, fruchtbaren Ölbaum. Und alle Israeliten sind die Zweige des Ölbaums, dessen Wurzel die Erzväter sind. Sie sind geheiligt und haben Anteil an Gottes Erwählung der Väter. Und nun wird von Gott einige Zweige ausgehauen. Gemeint ist damit, dass diejenigen aus dem Volk Israel, die nicht an Jesus als den verheißenen Messias glauben, abgeschlagen von der Wurzel getrennt werden, denn sie sind verstockt. Richtig bleibt aber, der Ölbaum, also Israel, der bleibt bestehen. Nicht der ganze Ölbaum wird umgehauen, sondern eben nur Zweige. Auch bleiben Zweige bestehen, nämlich diejenigen Juden, die an Jesus als Messias glauben. Und nun aber pfropft Gott an der Stelle der abgeschlagenen Zweige die Heidenchristen ein. Und diese Aufpfropfung ist bei dir geschehen in deiner heiligen Taufe. Oder um es anders zu sagen, der Kopulationsschnitt, das ist deine Taufe. Der Kopulationsschnitt, das ist deine Taufe. Durch die Taufe wird der Heidenchrist in die Kirche eingegliedert und in den Ölbaum Israel aufgepfropft. Der Bast, mit dem der Pfropfreis mit dem Ölbaum fest verbunden ist, macht deutlich, du bist Kind Gottes. Und das Veredelungswachs, welche der dreieinige Gott aufgestrichen hat, ist die in der Taufe geschenkte Würde, Erbe des ewigen Lebens zu sein. Ein wunderbares Bild, was Paulus hier gebraucht und uns vor Augen stellt. Die Kirche mit ihren Gliedern ist also in den Ölbaum Israel aufgepfropft. Die Nährstoffe bekommt auch die aufgepfropften Zweige von der Wurzel des Ölbaums. Die Zweige können nicht von sich aus selbst existieren, sondern die Nährstoffe bekommen sie aus der Wurzel. Sie bekommen also die Nährstoffe aus der Erwählung Gottes durch die Erzväter. Man kann auch sagen, schlicht aus dem Alten Testament. Schon allein dieses Bild des Apostels Paulus macht deutlich, dass die Kirche eben nicht an die Stelle Israels getreten ist. Oder dass Gott seine Erwählung Israel gegenüber zurückgenommen hätte. Hat er nicht. Auch ist es unmöglich, dass die Kirche ohne das Alte Testament, ohne das Judentum zu denken wäre. Oder gar das Alte Testament aus dem Kernbestand des christlichen Glaubens herausgelöst werden könnte. Das sind schwere Irrtümer, die überhaupt keinen neutestamentlichen Grund haben. Ideologische Theologie in verschiedenen Spielarten hat dies immer wieder versucht. Entweder aus Hass gegenüber dem Judentum oder aber aus falsch verstandener Rücksichtnahme, niemanden verletzen zu wollen. Beides sind Irrwege. Wenn wir, wie wir oben gelernt haben, auch der Apostel Paulus beschreibt, bleiben auch Zweige am Ölbaum bestehen. Wer sind diese Zweige, die an diesem Ölbaum nun bestehen bleiben, die nicht abgeschlagen werden? Es sind die, die Jesus als Messias erkennen und an ihn als Gottes Sohn glauben. Wir haben auch gelernt, dass der Vorgang des Pfropfens eine natürliche Korrektur darstellt, um gegen Krankheitsanfälligkeit, mangelnde Fruchtqualität oder ungenügende Reifezeit vorgehen zu können. Israel ist anfällig gewesen für die Krankheit der Sünde, worauf Gott mit dem Gericht geantwortet hat. Der Ölbaum hat schlechte Früchte getragen oder keine Früchte gebracht, weil Israel Gott verleugnet und anderen Göttern hinterhergelaufen. Reif sind deshalb die Früchte nicht geworden, obwohl Gott Israel umhegt hat, versorgt hat, geschützt hat. Die Korrektur erfolgt nun nicht mehr allein durch das Gericht, sondern durch Gottes Güte, schreibt Paulus. Er sendet seinen Sohn, der aus der Jungfrau Maria Mensch geworden ist, eben ein Jude auch geworden, seiner menschlichen Natur nach. Er das Evangelium predigt, sich selbst am Kreuz opfert und am dritten Tag leibhaft von den Toten aufersteht. Der Herr, der Auferstandene, stiftet die Taufe, damit alle Völker an der Erwählung teilhaben. Der Ölbaum erfährt so eine natürliche Korrektur. Abgeschlagen werden die ungläubigen Zweige und aufgepfropft werden durch die Taufe die Heidenchristen, damit sie Anteil haben an der Erwählung, Anteil haben am Heil, Kinder Gottes. Weil aber die Kirche mit ihren Gliedern durch die Taufe in das erwählte Volk Israel aufgefropft ist, ist die Taufe heilsnotwendig. Denn nur wer erwählt ist, hat Anteil am Heil und gehört zum Volk Gottes. Weil aber die Taufe allein Gottes Werk und Handeln ist, ist jegliches Rühmen ausgeschlossen. Allein aus Gnade und durch Gottes Güte sind wir erwählte Kinder Gottes und Erben des ewigen Lebens und gehören zu diesem Ölbaum. Auch das überhebliche Argument, dass noch jene Zweige abgeschlagen wurden, um für die eigene Aufopferung Platz zu machen, weist Paulus hier in diesem Bibelwort ab. Paulus meint auch, ja, das ist zwar richtig, aber es ist der Unglaube, weshalb Gott diese Zweige abgeschlagen hat. Dass der Christ Anteil am Heil und an der Erwählung hat. Der Christ aber hat nichts dazu getan, rein gar nichts. Es ist unverdientes Gnadengeschenk. Folglich kann und darf sich ein Christ auch nicht über einen Juden erheben, sondern muss selbst zusehen, dass er nicht in Unglaube verfällt. Denn, und das ist das, was Paulus hier weiterschreibt, wenn Gott die natürlichen Zweige am Ölbaum nicht verschont hat, so wird er auch die Christen, die durch die Taufe in den Ölbaum aufgefropft worden sind, aber ihre Taufe verleugnen und nicht Glauben halten, auch nicht verschonen. Auch der Christ unterliegt dem Strafgericht Gottes, wenn er nicht glaubt, keine guten Früchte des Glaubens trägt, ein Leben ohne Gott führt. Was gute und faule Früchte sind, macht Paulus uns im Galaterbrief deutlich. Hören wir da einmal rein, was schreibt er den Galater? Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Schlechte Früchte. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das Schicksal der abgeschlagenen Zweige trifft ungläubige Juden wie ungläubige Christen gleichermaßen. Der Unglaube ist das Momentum für das Gericht Gottes. Es gilt sowohl Gottes Güte als auch seine Strenge zu betrachten. Gottes Strenge, sein Gericht, das Gesetz, ist dem gefallenen Juden widerfahren, Gottes Güte aber durch seine Gnade den Heidenvölkern, die er zum Heil in Jesus Christus berufen hat. Verleugnet ein Christ aber nun seinen Glauben, sündigt, lädt Schuld auf sich, wird ihm das eben gleiche Schicksal zuteil werden. Von Gott wird er als Zweig am Ölbaum abgeschlagen. Ausgeschlossen vom Heil und seiner Erwählung. So sind für uns Christen, die Juden, auch ein warnendes Beispiel, treu im Glauben zu bleiben und am Bekenntnis zu Christus festzuhalten. Ebenso aber auch die ungläubigen Juden. Jesus Christus als Messias wenn sie Jesus Christus aber als Messias anerkennen und glauben, werden sie ihrerseits wieder in den Ölbaum Israel aufgepfropft werden. Denn und das gilt auch, an Jesus Christus vorbei gibt es kein Heil. Allein in Jesus Christus ist das Heil. Das macht Paulus hier ganz deutlich. So ist uns der 10. Sonntag nach Trinitatis, an dem wir der Zerstörung des Tempels in Jerusalem gedenken, eine Warnung, treu zu bleiben, Glauben zu halten, gleichzeitig aber auch dankbar zu sein, dass wir durch Gottes Güte im Geschenk der Taufe Teil des wunderbaren Ölbaums geworden sind. Uns möchte dieses Bild, das Paulus uns hier vor Augen stellt, ermutigen, Menschen den Glauben an Jesus Christus zu bezeugen, auf ihn als Messias hinzuweisen und einzuladen, mit uns den Glauben zu leben. Denn auch die, die noch nicht glauben, sollen doch Zweige am Ölbaum werden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
Amen. Thank you.
Der Gemeinde ist nur noch Folgendes bekannt zu geben. Wer sich noch nicht auf der Leinwand verewigt hat, also dort unterschrieben hat, kann das im Eingangsbereich weiter tun. Auf dem Tisch gegenüber der Sakristei liegen entsprechende Stifte dazu auch aus. Käuflich für 10 Euro ist unsere neue Festschrift zu erwerben und gegen eine kleine Spende Fotos aus dem Garten der Erinnerung von unserem Gemeindefest. Ihre Mithilfe wird erbeten. Vom 1. bis 3. September wird der in unserer Kirchenregion Ost beheimatete Chor Ostinato bei uns zu Gast sein. Vielfältige Hilfe ist zur Beherbergung und Verköstigung der Chormitglieder nötig. Wer Fragen hat, wende sich bitte an unsere Kirchenvorsteherin Christiane Pohl. Wer für die Rückzahlung des Kredites einen höheren Beitrag spenden möchte, aber eine Spendenquittung wünscht, kann neben der Überweisung auch eine Spendentüte verwenden. Diese liegen auf dem Schränkchen neben der Sakristeitür aus. Im Anschluss an diesen Gottesdienst wird zum Kirchencafé eingeladen. Am kommenden Sonntag ist hier um 9.30 Uhr Beichtandacht und um 10 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst mit Kindergottesdienst. Veranstaltungen in dieser Woche fallen aufgrund der Ferien weitgehend aus. Morgen von 10 bis 11 Uhr ist meine Sprechstunde im Pfarramt nach Vereinbarung. Abends um 19.30 Uhr probt der Posaunenchor. Am Dienstag früh um 8.30 Uhr Taufunterricht, um 10 Uhr Krankenkommunion. Am Mittwoch um 9.30 Uhr Krankenkommunion. Keine Sprechstunde allerdings von Pfarrer Schulze. Die Kollekte vom vergangenen 9. Sonntag nach Trinitatis für Kirche und Gemeinde sind gesammelt worden 202 Euro, für die Dreieinigkeitsgemeinde in Steglitz 48 Euro und für die Rückzahlung des Kredites 20 Euro. Gott segne Geber und die Verwendung der Gaben. Der Wochenspruch, der uns durch diese neue Woche begleitet, steht in Psalm 33, Vers 12. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde, alle Glieder und auch Gäste, die ich ganz herzlich in unserem Gottesdienst begrüße, nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns nun miteinander und füreinander beten. Lasst uns in Frieden den Herrn anrufen, Herr, erbarme dich, um den Frieden Gottes und das Heil für die Welt, um die Ausbreitung des Evangeliums unter allen Völkern, um die Bewahrung seiner heiligen Kirche und die Einigkeit unter allen Christen. Lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für unseren Bischof Hans-Jörg Vogt, für alle, die zur Leitung der Kirche berufen sind, dass Gottes Geist sie leite und führe. In Sonderheit bitten wir für den Erzbischof Janis Wannax, steh du ihm bei und halte deine schützenden Hände über ihn. Lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für dieses ihm geheiligte Haus und für alle, die sich hier versammeln, für unsere ganze Gemeinde und alle, die der Kirche dienen, dass Gott uns im Glauben und in der Liebe wachsen lasse. Für die Pastoren und theologischen Lehrer, dass sie das Wort der Wahrheit recht lehren. Lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für das jüdische Volk, dass der gnädige Gott die Decke von ihren Augen nehme, dass sie Jesus, unseren Herrn, als ihren Messias erkennen und ihn mit der ganzen Christenheit preisen. Lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für alle, die in unserem Lande regieren und im öffentlichen Leben Verantwortung tragen, dass Gott ihnen Willen und Weisheit gebe, dem allgemeinen Wohl zu dienen, damit Recht und Gerechtigkeit gewahrt bleiben und wir in Frieden und Freiheit leben können. Lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für diese Stadt, unser ganzes Land und alle, die darin wohnen, um Gottes Segen für unsere Arbeit, um gesunde Lebensbedingungen, um gutes Wetter für die Ernte, dass die Früchte der Erde wachsen und gedeihen und alle Menschen ihr tägliches Brot empfangen, um Frieden in der ganzen Welt, besonders auch in der Ukraine. Lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für alle, die in diesen Ferien jetzt auf Reisen sind, dass sie vor Unfall und Schaden bewahrt bleiben. Für alle, die Not leiden, die Einsamen und Gefangenen, die Hungernden und Heimatlosen, die Traurigen und Verzweifelten, die um des Glaubens willen Verfolgten und die Hoffnungslosen, die Kranken und Sterbenden, dass Gott sie aus aller Angst und Gefahr befreie, lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Für uns selbst, dass Gott uns aus aller Not errette und wenn unsere letzte Stunde kommt, uns ein seliges Ende schenke, lasst uns den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns. Denn dir allein gebührt der Ruhm und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Hast du die Welt mit dir versöhnt? Willen gemacht durch sein Blut am Kreuz und ihn zum Haupt gesetzt über alles. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, bieten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und ohne Ende bekennen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet ihn und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Vater unser im Himmel,
Yeah.
sei mit euch allen.
Amen.
Dein heiliger Leib, Herr Jesus Christus, speise mich. Dein teures Blut tränke mich. Dein bitteres Leiden und Sterben stärke mich. Deine siegreiche Auferstehung erfreue und tröste mich. Herr Jesus Christus, erhöre mich. In deine heiligen Wunden verberge ich mich. Lass mich nimmermehr von dir geschieden werden. Vom bösen Feind errette mich, im wahren Glauben erhalte mich, dass ich mit allen Auserwählten dich lobe und preise, hier zeitlich und dort ewiglich. Amen. Lamm, welches der Welt Sünde trägt, kommt und empfangt Leib und Blut des Herrn. Nehmet hin und esset, dies ist der wahre Leib unseres Herrn Jesu Christi für euch, dahingegeben in den Tod. sind, dies ist der wahre Leib unseres Herrn Jesu Christi für euch dahingegeben. Nehmet hin und trinket, dies ist das wahre Blut unseres Herrn Jesu Christi für euch vergossen zur Vergebung aller eurer Sünden. Das ist der wahre Leib unseres Herrn Jesu Christi für euch dahin. Der wahre Leib und das wahre Blut Jesu Christi stärken und bewahren euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. dies ist der wahre Leib unseres Herrn Jesu Christi, für euch dahingegeben in den Tod. Der wahre Leib und das wahre Blut Jesu Christi stärken und bewahren euch im rechten Glauben zum ewigen Leben.
Amen.
Geht hin, Frieden des Herrn.
Amen.
Der wahre Leib unseres Herrn Jesu Christi. Nehmet hin und trinket, dies ist das wahre Blut unseres Herrn Jesu Christi. Halleluja. Wir danken dir, allmächtiger, barmherziger Gott, dass du uns mit dem wahren Leib und Blut deines lieben Sohnes gestärkt hast, und bitten dich, heilige durch das Geheimnis deines Sakramentes unser Leben und erfülle uns mit Früchten der Gerechtigkeit. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.